Artikel 1 des Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Wir wachen auf. Wir sehen im Fernsehen, was in der Ukraine passiert. Erst letzten Sonntag versammelten wir uns nahe des Brandenburger Tors, um uns in großer Menge für Frieden zu solidarisieren. Zu Wort kam auch eine ukrainische Aktivistin. Ihr Name ist Oleksandra. Oleksandra hat Familie in der Ukraine und ich habe voll mit ihr gesprochen. Sie sagte mir, dass der Luftraum über der Ukraine geschlossen werden muss, dass die Supermärkte in Kiew immer leerer werden und dass neben Nahrungsmitteln und Verteidigungsmöglichkeiten auch immer mehr die Hoffnung schwindet, noch irgendwie aus dieser humanitären Katastrophe herauszukommen. Ihr und den anderen UkrainerInnen zuzuhören ist notwendig, um sich der Ernsthaftigkeit dieser Situation bewusst zu werden. Und das Zuhören macht sauer, es macht traurig. Traurig, weil Krieg in Europa bisher nur etwas war, das man im Geschichtsunterricht behandelt oder in Dokumentationen gesehen hat, aber jetzt jeden Morgen den Fernseher anschalten kann, um eine Nachricht nach der anderen darüber zu hören, dass ein weiterer Teil der Ukraine eingenommen wurde. Traurig, weil wir als junge Menschen alle wissen, wie es ist, Träume zu haben, die wir verfolgen wollen. Und jetzt leben wir in einer Realität, dass ein paar hundert Kilometer weiter Menschen, Kinder desselben Alters mit denselben Träumen und demselben Recht auf die Verwirklichung dieser Träume auf demselben Kontinent leben, auf dem Krieg und Zerstörung immer der Vergangenheit angehören schienen und jetzt jeden Morgen aufwachen müssen, in der Angst, ihre Häuser zu verlieren, ihre Familien zu verlieren, ihre Existenzen zu verlieren, für den Fall, dass sie sie noch nicht schon längst verloren haben. Weil ihre Träume gerade zerfetzt und zerstört werden. Und es ist so verdammt traurig, dass wir deswegen heute hier stehen müssen. Es ist wirklich traurig. Traurig, weil wir in einer anderen Welt aufgewacht sind, in der ein militärischer Krieg für Territorium geführt wird. Traurig, weil wir uns fragen müssen, wo wir gelandet sind. In welcher Zeit sind wir nur gelandet? Traurig, weil in der letzten Woche auf so eklatante Weise in Europa sichtbar geworden ist, wie die fundamentalsten Menschenrechte von einem Autokraten einfach mal über den Haufen geworfen wurden. Und traurig, weil uns kürzlich noch erklärt wurde, dass wir von so einem Autokraten noch mehr Gas haben sollten. Traurig, weil wir in Deutschland diesen Krieg dadurch noch mitfinanziert haben und wir uns alle dieser Mitschuld bewusst werden müssen. Und jetzt sind wir aufgewacht in einer anderen Welt. Und was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Liebe Ukrainer und UkrainerInnen, wir hören euch, wir fühlen mit euch und wir gehen auf die Straße für euch. Wir gehen auf die Straße, weil wir wissen, dass wir in Deutschland fatalerweise immer noch damit privilegiert sind, unsere Meinung frei äußern zu können, weil wir wissen, dass Autokraten die freie Meinung fürchten, weil wir wissen, dass es nicht die Würde des Deutschen, sondern die Würde des Menschen heißt und jeder Mensch das Recht darauf haben sollte, in Frieden zu leben, weil wir wissen, dass diese UkrainerInnen unser Mitgefühl verdienen, weil wir wissen, dass dieser Krieg Europas Geschichte für immer verändert, weil wir wissen, dass Frieden kein unrealistisches Side-Project sein darf und weil wir wissen und sehen, dass Frieden immer noch nicht Selbstverständliches ist und es uns für Frieden braucht, weil wir diejenigen sind, die den gesellschaftlichen Wandel voranbringen, weil wir wissen, dass Peace-Emojis und Hashtags nicht ausreichen und weil wir wissen, dass es uns auf der Straße braucht für die Ukraine und für Frieden. Weil wir nicht wissen, danke. Und weil wir nicht wissen, wie die Welt morgen aussieht, aber weil wir zumindest wissen werden, dass wir für eine eingetreten sind, die friedlicher aussieht als die heutige.
Was ihr gerade gehört habt, war meine Rede vor dem Bundestag und 10.000 SchülerInnen und AktivistInnen eine Woche nach Kriegsbeginn. Überall in Deutschland hatten sich an diesem Tag junge und alte Menschen versammelt, um ein Zeichen gegen den Krieg zu setzen. Heute, 4 Monate später, ist der Krieg immer noch da und es ist so vieles passiert und gleichzeitig ist irgendwie nichts passiert. Vor allem in der Gasembargo-Debatte, eine Debatte über Energiepolitik, über die Industrie, über den sozialen Frieden und natürlich über die Menschen in der Ukraine. Heute nehmen wir die ganze Sache mal auseinander. Wir fangen nochmal von ganz vorne an und damit hi, willkommen zurück zu Soziales Deutschland. Heute mit einer Spezialfolge zum Gasembargo. In der ersten Hälfte spreche ich mit Elias El-Korbi, einem ukrainischen Aktivisten. Elias erzählt mir von der Flucht aus seiner Heimatstadt Kharkiv, seiner Unterbringung in Deutschland und er erklärt mir, warum er seither für ein Gasembargo demonstriert. Für die zweite Hälfte habe ich eine Person eingeladen, die ich auf der Demonstration in Berlin kennengelernt habe. Mit Carla Remsmar spricht heute eines der Gesichter von Fridays for Future. Die Klimabewegung hat als eine der ersten die Debatte um ein Gasembargo, ein Embargo for Peace, wie sie es nannten, losgestoßen. Deshalb rede ich mit Carla über die größten Kritikpunkte, die von Embargo-Gegnern aufgeführt werden und was es eigentlich mit dem sozialen Frieden auf sich hat. Begleitet wird sie dabei von Claudia Kempfert, Wissenschaftlerin des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Nun aber erstmal zu Elias. Es hat mich sehr gefreut, dass Elias meiner Einladung nachgekommen ist und seinen allerersten Podcast mit mir aufgenommen hat. Das Gespräch ist auf Englisch und absolut ungeschnitten. Es war mir sehr wichtig, ihm hier die Plattform zu geben, seine Geschichte zu erzählen. Und wir saßen am Ende beide einfach mit Tränen in den Augen da. Hört es euch selbst an. Hi, Elias.
Hi, Jenny.
How are you doing?
It has been a very sunny and hot day in Berlin.
So you've been in Berlin for about 4 months, correct?
I have been in Berlin for 4 months or longer since I'm here since the war started.
So Elias, could you maybe start by telling us about the day that the war broke out? What happened?
Well, I was in a train from my hometown Kharkiv on the 23rd of February. I've been heading to Kyiv for a youth conference on peace building to which I was invited. But when I woke up in the sleeper train, everybody was sad and or emotionless, empty. And when I have asked those people what happened, they told me that the city that I left got just bombarded and Russian troops have been entering. And since that day, everything just has drastically changed for my life.
When you heard the news, how did that make you feel? What was your reaction?
It is so absurd because this war shouldn't happen. And you know why? The first days when I did learn about this war, when I was heading to the venue of my conference, I heard in the news that the Russian government was saying that they will not touch any of the people in this so-called special operation, as they call it, but it's a war against my country and people from my country.
Yeah.
They said they wouldn't touch anybody of the civilians. And when I have arrived to the hotel, I heard a strange sound. I walked to the window, I opened the window, and I heard a siren, and I've seen by my own eyes a rocket heading to the city center of Kyiv. Later in the news, it was about a missile going to a civilian building as an airport in the city center of Kyiv. And then I have understood that this war is not different from other wars, like in probably the Middle East. It is the same. They say the same and they do the same. And when it is about similarities between war in Europe, as in Ukraine, or war in the Middle East, like Syria or Iraq, I then just doubt. It is probably for sure about fossil energy.
When all of this happened, were you in contact with your family and friends? Did you hear back from them?
It was a very early morning and I couldn't reach my mother. I was so scared, but I have reached to friends who work on UNICEF and they told me to stick to the ground and wait for instructions. After a while, my mother have called me and she was really scared for me and she kept asking me to leave Ukraine, to leave Kyiv for my safety because I'm an activist. And the Russian troops, the Russian government, whatever they invade a territory, they get rid from journalists and activists because they are in power.
And then how did you come to Germany?
It was really random because I wasn't planning going anywhere. I was hoping that this war would finish really soon. And it didn't. I was for over 5 days or 4 days in Kyiv waiting for the war to finish. It didn't. And my mother was keeping asking me on via phone to leave the country, and activists in Fridays for Future were asking me to leave as well. On that time, we all understood how the link between the war in Ukraine and the European addiction to fossil energy are linked.
Yeah.
And we started campaigning for it. And then I got invited to speak on a strike. And for me, it was important to make my voice heard. So I've made a choice to leave the country, not for myself, but for speaking the truth.
So when you spoke on your first demonstration in Berlin, right?
Yes, it was on the 11th of March. People were looking at me with scared eyes. Some of the people wanted to cry. I was telling them the story of me, among other youth activists. We were demanding climate justice. We've been demanding climate action. And if this climate action could happen, us switching to renewables, all of this wouldn't happen in Europe or as in any part of the world, because we don't need this fossil energy. And people were looking at me really shocked. And that time I understood that at the very time when I was in Berlin, I've realized what is happening, because I wasn't believing in what is happening.
Do you maybe want to explain the link between fossil fuels and the war in Ukraine to us?
So, many of you know, Germany was phasing out from the nuclear energy, and there was a good possibility to switch to renewables, but it didn't. It started to consume again fossil fuels, and it has chosen to buy these fossil fuels from the Russian Federation, the country which is right now bombarding my home country and city every day, even right now when we are speaking, or people listening to us. And you know, countries from Europe and from the global north continue to pay to the Russian Federation up to 1 billion euros every day for getting this so-called cheap coal, oil, and gas. And people are consuming this. People consume this and contribute to the climate crisis, but also people pay for this, and they pay a lot to the regime of the autocrats. And they pay when someone cooks food for their children, they probably invest in a war and invest in killing children of other parents.
What would you like politicians to do right now in this very moment?
You know, I believe that politicians don't have an ounce of courage to just act as activists started to do. We've been heading to the streets and missing our universities and schools for our future, a future politicians really didn't care of. But did the politicians care of our today, of the security and peace in Europe? Because you know, even me, I had to left my country, Ukraine, to come here to Berlin to speak this truth. And many activists go outside to the streets because they have the privilege and the courage to do so, to abandon one day everything they had to go to the streets to protest, to demand. You know, in Ukraine, in my country, people don't have this privilege right now, because every day they are thinking of what to eat, what to drink, where to go and hide, how to survive today. And we don't have this privilege of thinking of tomorrow. And while the leaders, businesses, politicians have this power to make this choice, but they don't make it. So do they have an ounce of courage just to drop out from fossil energy? Do they have the courage to stop thinking of the profits? Because what they are doing right now just shows to people, even in Germany, how their leaders are looking at them, how leaders are treating them, their lives, their future, their security, families, everything.
Have you stayed in contact with your family? How are they doing? Are they still in Ukraine?
My family is right now in Grenoble in France. My mother said she don't want to go to Germany because she hates the German government, because the German government allow all of this happen. The German government allows Europe to import gas from Putin, the biggest source of energy for people in Europe, but also the biggest source of money for Putin and for destruction in Ukraine.
What are you doing in Germany right now? What are you doing as an activist?
As an activist, since the global youth-led climate movement have started, I have joined Fridays for Future to demand out on the streets with my friends for our safer future, for our more fair life. But you know, today, because leaders didn't take climate action, because leaders didn't listen to us, I have lost a few of my friends. Two of them were dead on the 14th of March during a press conference with Fridays for Future. Third one was dead when I was in Stockholm for the UNEP conference. All of them didn't want to leave their countries, or they couldn't leave their families. And now they are dead. We've been fighting for a future we didn't put at risk. And now we are at a war because of the same reason for the climate crisis. We are at a war because of the shameful addiction of Europe, of especially German addiction to the Russian gas. I left Ukraine, my hometown, to speak the truth. I left Ukraine and I came to Germany, to the country with the biggest economical influence on the European Union, to speak for peace which is achievable through climate action. Because the climate crisis is no longer a matter of future, because right now, today, Europe stands on the shoulder of Ukrainians. And for weeks, I've been striking and giving speeches, doing media work, trying to be heard. For weeks, especially the last ones, I've had the opportunity to visit Davos during the World Economic Forum, Bonn for the 56th subsidiary bodies, climate change conference, Austrian World Summit, and the Group of Seven in Germany. I've been doing media work together with other activists, Luisa Neubauer, Dominika Lazota from Poland, and coordinating as well with Greta Thunberg on possible future actions for peace.
Tell us about your recent visit to the G7.
Well, it was unexpected. I wouldn't think that I will be in G7 never in my life, yeah. But I am there because of very bad circumstances. Because the leaders who gather at the G7 allow a war happen in Ukraine because of their addiction to the fossil fuels and profits it gives them. I was in the press center because I wasn't allowed to join other activists closer to Elmau, because they were fearing having Ukrainian people there. But all I wanted to demand is simple climate action. They were fearing of Ukrainians because they didn't want Ukrainians to demand arming Ukraine. But I was there to demand them to just disarm Putin, stop pay Putin, stop being addicted to Putin's fossil fuels, because you allow a war happening in my country. And you force your people financing wars. You force your mothers in your countries to cook food for their children on a bloody gas. You force them to finance destruction and killing of children of other mothers, as in my country.
Do you hope to go back to Ukraine at some point?
Every night, almost every night, I dream of life in Kharkiv, in my hometown, as it could have been if peace was there. And every night, almost, I see friends who are no longer alive. We speak, we drink coffee, we have fun, but it is all dreams. I want to get back, but there are no longer no place I can get back to because my friends are dead. And that life can no longer be here back. All I want is just leaders to act because they can. All I want is leaders to act as there is a war, and there is war in Europe, and they are ignoring it.
Sorry.
I want a safe future for many other children and the youth and people in Ukraine. I want them to act for a safer future from the climate crisis, for peace in Europe, because right now the war is on your doorsteps in Europe.
What are your plans for the future? What will you do in the next weeks and months here in Germany?
I will stand on my ground here in Berlin. I will stand up here with other Fridays for Future youth activists. I will stand because there is a truth we all fight for. We will stand for a future. I will not step back. I will be here in Berlin because I want leaders who are responsible for this war to act. I will not step back.
It's okay. It's okay, just take your time.
I will be here in Berlin because I want leaders of this country to take their responsibility for the war in my home. I will be here on the streets with many activists among the climate movements, striking together to demand peace and justice, climate action, climate justice. I have lost my friends, I have lost my home. I am here because I want to demand to make an embargo on Russian gas. I will be here in Berlin because I will not step back. I am here to demand leaders and industries to take their responsibility to act. It is not about any future. The war is here today in Europe, a war that shouldn't be, but is happening because of fossil fuels addiction.
Thanks, Elias.
Thank you, Gianni.
Puh, ich sag's euch ehrlich, Leute, ich war auch einer der AktivistInnen, die in den letzten Monaten für ein Gasembargo auf die Straßen gegangen sind. Aber ich habe noch nie so sehr wie nach diesem Gespräch verstanden, warum ein Embargo so notwendig ist. Bisher haben sich die Menschen in Führungspositionen aber mal wieder für den einfachen Weg anstatt den notwendigen entschieden. Notwendig auch im sozialen Sinne. Wie wir bereits im Prolog besprochen haben, haben wir es uns als Weltgemeinschaft zum Ziel gesetzt, Armut bis 2030 zu überwinden, also auch in der Ukraine. Wir haben darüber gesprochen, dass Armutsprävention intersektional gedacht werden muss und ganz ehrlich, Leute, wem machen wir was vor, wenn wir es mit Armutsprävention irgendwie ernst meinen? Dann können wir es doch in keiner Weise mitfinanzieren, wenn in der Ukraine Menschen sterben und in Armut und Hungersnot verfallen, weil sie ihre Häuser, ihre Familien, ihre Lebensgrundlagen verlieren. Dann können wir doch keine Millionen an Russland zahlen, womit die Existenzen von Millionen zerstört werden. Armutsprävention ist intersektional, ist international und dennoch wird ein Gasembargo seit Monaten ausgebremst. In der Öffentlichkeit erlebe ich es vor allem mit der Begründung, dass Sanktionen gegenüber Russland uns nicht mehr schaden dürfen als Russland selbst. Und der Schaden für Deutschland, so wird es mir auch oft gesagt, wäre dabei ein Bruch des sozialen Friedens. Sozialer Frieden in Deutschland versus die Menschen in der Ukraine, ein gefährliches, toxisches Narrativ, finde nicht nur ich, sondern auch meine nächste Gästin. Carla Remzma ist Sprecherin von Fridays for Future in Deutschland. Ich habe Carla bei der Friedensdemo im März kennengelernt und wir sind sehr schnell Freunde geworden. Carla inspiriert mich mit ihrem Scharfsinn, damit, wie sie in der Klimabewegung ununterbrochen hilft und organisiert, aber auch öffentlich für Klimaschutz und erst kürzlich für ein Gasembargo einsteht. Ich habe mich mit ihr getroffen, um über die letzten Monate Aktivismus zu sprechen und wie die nächsten Monate aussehen werden.
Hi Carla.
Hi Johnny.
Wie geht's dir?
Ganz gut, es ist fürchterlich warm.
Oh ja.
Aber sonst ganz gut.
Ja, wir sind jetzt hier gerade so in so einem kleinen, ausgepolsterten Raum in Berlin und es ist wirklich unfassbar heiß hier drin. Aber ich bin trotzdem froh, dass wir uns jetzt endlich mal wieder in Person sehen konnten. Ich glaube, das letzte Mal war in NRW im April, glaube ich, oder?
Ja.
Aber kennengelernt haben wir uns einen Monat davor. Vielleicht sollten wir den Leuten nochmal erzählen, wie das war. Das war bei einer Schülerdemonstration in Berlin, ich glaube eine Woche nach Kriegsbeginn. Und die wurde für und von SchülerInnen organisiert, also unter anderem auch von meiner Schule und von mir. Und ich weiß noch, auf einmal waren dann da gefühlt alle Schulen Berlins vor dem Bundestag. Ich glaube, wir waren ungefähr 10.000 TeilnehmerInnen insgesamt. Und ich habe dann eine Rede gehalten, deswegen bin ich so an den Rand der Bühne nach vorne. Und ich habe dich dann gesehen. Ich glaube, du warst da mit einem Reporter im Gespräch und dann hast du dich zu mir umgedreht und meintest, hey, ich glaube, du wusstest auch, dass ich einer der Schüler bin, die das mitorganisiert hatten. Und mittlerweile ist es 4 Monate her, es ist sehr viel Zeit vergangen und der Krieg ist immer noch da. Wie gehst du damit um? Was hilft dir, damit umzugehen?
Also ich glaube, was so krass ist auch zu erleben, wenn man sich überlegt, das ist erst 4 Monate her, dass wir irgendwie da standen mit 10.000 jungen Leuten vor dem Reichstag und irgendwie gesagt haben, wir sind hier junge Menschen, die hier irgendwie zusammen gegen den Krieg stehen. Ich selber habe ja ganz, ganz viel Klimaaktivismus gemacht, unter anderem mit Fridays for Future. Zu erleben, wie sich das verändert, so ein grundsätzliches Entsetzen und Empörung darüber, dass es sowas geben kann wie diesen Krieg, hin zu, okay, es geht jetzt nur noch plötzlich um, wo werden wie welche Waffen hingeliefert, welches Gebiet wird gerade von wem irgendwie erobert, dreht jetzt Russland vielleicht irgendwie das Gas ab und was heißt das irgendwie für unsere Industrie? Robert Habeck ruft irgendwie die Frühwarnstufe aus und die Alarmstufe im Gasnotfallplan. Und dass der Krieg die ganze Zeit präsent ist, aber auf so eine bestimmte Art in den Hintergrund gerückt ist, dieses Entsetzen darüber, so was da eigentlich passiert, das finde ich schon krass auch immer wieder zu irgendwie erleben, vor allem wenn es dann Momente gibt, wo man mitbekommt darüber, dass irgendwie Freunde, die in der Geflüchtetenhilfe aktiv sind oder so, man merkt so, ja, ist dieser Krieg als da etwas, was irgendwie die Existenz und Leben von Menschen so grundsätzlich zerstört und verändert, ist immer noch da. Das finde ich irgendwie bedrückend. Gleichzeitig ist klar, man kann nicht monatelang nur irgendwie in so einer Starre von Entsetzen irgendwie bleiben. Und ich glaube, da irgendwie Möglichkeiten zu finden, zu sagen, okay, wie kann ich damit umgehen, nicht die ganze Zeit nur Schreckensnachrichten irgendwie lesen, wie kann ich politisch aktiv sein und sagen, okay, wie können wir wirksam sein gegen diesen Krieg als Einzelperson, können wir jetzt nicht irgendwie Putin stoppen, aber eben zum Beispiel sagen, okay, man setzt sich ein für ein Gasembargo oder hilft in der Geflüchtetenhilfe oder schafft irgendwie andere Möglichkeiten und Wege, was zu machen, was irgendwie auch was verändert.
Ich habe eben schon mit Elias gesprochen. Du kennst auch bestimmt viele Leute, die aus der Ukraine geflohen sind, oder?
Also es sind einige Aktivistinnen aus der Ukraine nach Deutschland geflohen von Fridays for Future, die wir auch kennen, die auch bei unseren Streiks geredet haben, die mit denen wir zusammen Aktionen organisiert haben für das Embargo, für ein Ende dieses Kriegs. Und was die erzählen, das ist also heartbreaking. So, man kann es sich nicht vorstellen, irgendwie von Elias spricht auf der Pressekonferenz und kurz danach erzählt Elias, dass er gerade gelernt hat, dass Freunde von ihm irgendwie bei einem Bombenangriff ums Leben gekommen sind. Das ist, glaube ich, eine Realität, die kann man sich irgendwie gar nicht vorstellen.
Was macht das mit dir?
Ich glaube, es macht es nochmal greifbarer, sowas mitzubekommen. Es ist nicht nur in den Medien. Und gleichzeitig macht es auch klar, okay, das hier ist gerade wichtig und das ist das, wofür wir uns irgendwie Zivilgesellschaft irgendwie einsetzen müssen, weil es ist einfach gerade die Lebensrealität von Millionen von Menschen.
Kannst du was mit dem Begriff Lethargie anfangen?
Ja.
Nimmst du in der Öffentlichkeit auch schon so eine Lethargie wahr, also dass Menschen immer mehr abstumpfen und sich nicht mehr mit diesem Krieg auseinandersetzen wollen, nicht mehr darüber reden wollen?
Also ich glaube, Lethargie ist gar nicht so, vielleicht nicht der richtige Begriff an der Stelle, weil ich glaube, dieser Krieg ist ja etwas, wo man als Einzelperson so ganz, ganz wenig gegen tun kann. Und Lethargie verbinde ich immer mit etwas, wo man nichts tut, obwohl man was tun könnte. Und das ist hier ja gerade anders, weil eben so man als Einzelperson sehr, sehr wenig Möglichkeiten irgendwie hat, weil die Machtverhältnisse eben ganz, ganz anders sind, weil irgendwie Dinge, die passieren, nur auf einer höchsten staatlichen, diplomatischen Ebene passieren können. Zumindest was sozusagen so das gesamte Ausmaß des Krieges angeht. Gleichzeitig erleben wir natürlich eine große, ja, Form von Krisenmüdigkeit irgendwie in dieser Gesellschaft gerade, nicht nur was den Krieg in der Ukraine angeht, sondern auch die Corona-Pandemie, die Klimakrise, jetzt die Fragen nach irgendwie wieder einer steigenden sozialen Ungerechtigkeit irgendwie gerade durch die Inflation, aber auch durch andere irgendwie, also wir sehen es, dass auch im Bildungssystem oder so ja soziale Ungerechtigkeit in den letzten Jahren eher angestiegen sind. Und da so eine Krisenmüdigkeit und so eine Lethargie, die sehen wir, glaube ich, auf jeden Fall. Oder immer so eine Mischung zwischen ganz, ganz großer Empörung für kurze Zeit, aber dann wenig konkreter Veränderungspotenzialen.
Du bist ja auch eines der Gesichter von Fridays for Future. Und denkst du, dass solche großen sozialen Bewegungen wie FFF auch, ich weiß nicht, ob ich es Verantwortung nennen würde, aber vielleicht so eine Aufgabe haben, sicherzustellen, dass diese Themen dann nicht in den gesellschaftlichen Hintergrund rücken?
Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist also nicht nur Aufgabe sozialer Bewegungen, sondern es ist auch Aufgabe von PolitikerInnen oder auch Medien, verschiedenste Themen, die gesellschaftliche Relevanz haben, immer wieder und wieder abzubilden. Aber natürlich ist es auch soziale Bewegungen, erfüllen genau diese Aufgabe dann, wenn die Institutionen, die eigentlich dazu verpflichtet sind, das nicht tun. Dadurch ist ja erst die Klimabewegung entstanden, weil die Politik zwar gesagt hat, wir machen irgendwie Klima, es gab Klimakonferenzen, aber sie hat lange nicht genug über das Thema geredet, die Klimakrise war viel zu wenig präsent und es gab viel zu wenig politische Maßnahmen. Deswegen braucht es erst die Klimabewegung. Das Beste wäre natürlich, wenn es solche sozialen Bewegungen nicht bräuchte.
Ja.
Aber das ist, glaube ich, ein utopischer Zustand. Und ich finde es ja auch, also ich persönlich finde es auch gut, dass es eine Gesellschaft gibt, in der es Möglichkeiten außerhalb von politischen Institutionen oder medialen Einfluss, also medial einflussreichen Positionen gibt, die irgendwie für Veränderungen kämpfen können, womit sich gesellschaftliche Diskurse verändern, welche Themen wichtig sind. Gleichzeitig ist es erstmal primär jetzt Aufgabe der Politik, würde ich sagen.
Wie präsent ist denn das Thema Ukraine-Krieg immer noch in der Klimabewegung?
Der Ukraine-Krieg ist auf jeden Fall immer noch sehr, sehr präsent, denn alles, was gerade an so relevanten Entscheidungen getroffen wird, ein Großteil davon wird immer wieder begründet mit dem Ukraine-Krieg oder hängt damit direkt zusammen. Also wenn wir uns anschauen, okay, die ganze Frage rund um Gasversorgung hängt eben ganz, ganz eng mit der Klimakrise, aber auch mit dem Ukraine-Krieg zusammen. Robert Habeck fährt jetzt nach Katar, um Verträge für neue LNG-Lieferungen abzuschließen, sagt, es sollen neue Terminals gebaut werden. Das heißt, wir investieren hier im Jahr 2022 neu in fossile Infrastruktur und sagen, wir nehmen staatliche Gelder in die Hand, um Klimazerstörung zu finanzieren. Wir erleben, oh, es kommt weniger russisches Gas durch die Pipeline Nord Stream 1. Deswegen sagt Robert Habeck jetzt, oh, wir werden mehr Kohlekraftwerke laufen lassen, damit wir weniger Gas im Stromsektor benutzen, sondern nur noch in der Wärmeerzeugung. Das wiederum führt dazu, dass es mehr Emissionen gibt. Also ist klar, eigentlich müsste Habeck jetzt einen Plan vorlegen, wo spart man diese mehr Emissionen dann ein. Gleichzeitig sind es aber auch so Sachen wie, oh, wenn jetzt die Inflation irgendwie so groß wird, wie sie gerade infolge des Ukraine-Kriegs ist, hat das wieder ganz viele Effekte auf soziale Ungerechtigkeiten oder eben auch um die Frage Lebensmittelpreise. Kann man denn jetzt noch irgendwie in der Landwirtschaft höhere Vorgaben irgendwie machen, um zu sagen, wir wollen eine klimaneutrale Landwirtschaft irgendwie schaffen? Gibt es staatlich genug Gelder, um den öffentlichen Nahverkehr auszubauen? Also da sehen wir so, es gibt diese ganzen so Dinge, die auch gar nicht direkt mit dem Ukraine-Krieg zusammenhängen, weil die so ein bisschen so Folgeeffekte sind. Der Tankrabatt ist so ein weiteres Beispiel.
Leute, der Tankrabatt, er wurde als eine der Entlastungsmaßnahmen schlechthin beworben. Mittlerweile gilt er aber bei den meisten als Fail. Der erste Vorschlag bei mir auf Google, wenn ich Tankrabatt eingebe, ist ein Kommentar namens "Die dümmste Idee der Ampel, der Tankrabatt". Wie Carla bereits erwähnt hat, sind neben Lebensmittel- und Eintrittspreisen natürlich auch die Mineralölpreise massivst in die Höhe geschossen. An diesem Punkt kommt dann der soziale Frieden ins Spiel, den viele aufgrund der hohen Inflation als gefährdet sehen. Die Mission des Tankrabatts war deshalb, eine Drosselung der Benzinkosten zu erwirken. Leider machte sich das für Verbraucher und Verbraucherinnen aber erstmal gar nicht bemerkbar. Dass der Tankrabatt gescheitert ist, denkt auch Professor Dr. Claudia Kempfert. Und zwar aus verschiedenen Gründen.
Der Tankrabatt ist deswegen gescheitert, weil er ökonomisch und ökologisch unsinnig ist. Also man subventioniert fossile Energien, das ist eine umweltschädliche Subvention. Er ist teuer und führt auch noch zu sozialer Ungerechtigkeit, weil insbesondere hohe Einkommensbezieher sehr viel mehr tanken und damit einen Vorteil haben. Und man Niedrigeinkommensbezieher gar nicht berücksichtigt, weil die sich oftmals gar kein Auto leisten können. Also insofern ist tatsächlich der Tankrabatt rausgeschmissenes Geld.
Claudia ist eine der führenden Ökonominnen dieses Landes und leitet im Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, kurz DIW, die Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt. In den letzten Monaten hat sie ein Gasembargo öffentlich unterstützt. In den letzten Wochen war sie bei Markus Lanz, bei Anne Will. Und deshalb war es mir sehr wichtig, sie als Expertin zu fragen, wie gefährdet der soziale Frieden in Deutschland gerade wirklich ist.
Sozialer Frieden für mich ist eine Entwicklung, die wir im Moment gefährden, weil wir einfach jetzt sozialen Sprengstoff haben durch die enormen Preissteigerungen fossiler Energien. Und diese Preissteigerungen führen dazu, dass viele Haushalte, gerade Niedrigeinkommensbezieher, sich die Heizkosten nicht mehr leisten können, dass sie nicht mehr mobil sein können, dass einfach Einnahmen fehlen und damit enorme Belastungen da sind, eben für sehr, sehr viele Haushalte und gerade Niedrigeinkommensbezieher enorm belastet werden. Wohingegen jetzt die Einnahmen oder die Einkommensbezieher, die hohe Einkommen haben, davon ja nicht so stark betroffen sind, auch gemessen an ihren prozentualen Einnahmen ist das bei Niedrigeinkommensbezieher extrem, extrem da. Und das birgt eben die Gefahr des sozialen Friedens, weil man damit eben gerade Niedrigeinkommensbezieher, sozial Schwachen noch mehr sie ausliefert in die katastrophale Armut. Und da muss man gegensteuern, indem man eben hilft und auch Einnahmen erstattet oder gibt und eben auch so schnell wie möglich die Energiewende voranbringt. Die Energiewende mit mehr erneuerbaren Energien, mit mehr Energie sparen, vermeidet, dass es soziale Konflikte gibt, stärkt den sozialen Frieden und zwar dauerhaft, weil wir damit Wohlstand generieren, weil wir auch gerade Niedrigeinkommensbezieher Möglichkeiten schaffen, Energie zu haben, nicht zu stark belastet zu werden und indem man auch die Verkehrswende macht, die gehört ja auch dazu, den ÖPNV verbilligt, Straßenbahnen und so weiter und Fahrradwege ausbaut, Fußwege, auch das stärkt eher die sozial schwächeren Niedrigeinkommensbezieher und damit schafft man eher eine soziale Gerechtigkeit. Um die geht es hier im Moment durch den schrecklichen Angriffskrieg Russlands ist es eben so, dass tatsächlich die Preise so massiv gestiegen sind und das gefährdet insgesamt den sozialen Frieden.
Claudia betrachtet also aufgrund der derzeitigen Mehrbelastungen für GeringverdienerInnen den sozialen Zusammenhalt als gefährdet. Es stellt sich aber die Frage, ob diese Mehrbelastungen auf ein Gasembargo zurückzuführen sind, wenn dieses noch gar nicht verhängt wurde.
Es ist nicht nur das Gasembargo, was den sozialen Frieden gefährdet, der ganze Krieg und die steigenden Gaspreise, auch ohne Embargo, die steigenden Lebensmittelpreise tun das jetzt schon, dass sie soziale Ungerechtigkeiten verschärfen, dass sie dazu führen, dass es irgendwie Menschen gibt, die nicht in Urlaub fahren werden können, die jetzt sich schon irgendwie Gedanken machen, wie soll ich diese Rechnung bezahlen, wo absehbar ist, dass sie einfach exorbitant hoch sein werden, die Nachzahlungen im Gasbereich für Privathaushalte, auch wenn man in einer kleinen Wohnung lebt oder gerade dann. Da, glaube ich, ist es jetzt irgendwie an der Politik zu sagen, okay, wie treffen wir Maßnahmen, die das irgendwie ausgleichen können und die das abfangen können.
Was hast du denn für eine Vorstellung, was da für Maßnahmen kommen müssten?
100% vorskizzieren kann man es gerade noch nicht, aber klar ist zum Beispiel die Kosten für Gas, gerade im privaten Bereich, werden steigen. Das steigen sie auch jetzt schon, unabhängig davon, ob es einen Embargo gibt oder nicht. Dafür braucht es Entlastungsmaßnahmen und es können entweder, wie es zum Beispiel im Entlastungspaket vorgesehen ist, einmalige Zahlungen an alle sein. Das kann aber auch heißen, zum Beispiel bestimmte Steuersätze für bestimmte Einkommensgruppen zu senken. Das kann auch sein, zum Beispiel Menschen mit geringerem Einkommen nur diese Sonderzahlungen zukommen zu lassen und zu sagen, okay, die Menschen, die irgendwie ein sehr hohes Einkommen haben, die können auch eine höhere Energierechnung tragen. Gleichzeitig hat es natürlich auch Implikationen in der Industrie. Es kann sein, dass bestimmte Industriebranchen, wenn Gas knapp ist oder im Fall eines Gasembargos, nicht mehr produzieren können. Auch da braucht es natürlich politische Ausgleichsmaßnahmen. Das haben wir auch gesehen in der Corona-Pandemie, wie das funktionieren kann, als zwischendurch Autowerke geschlossen waren beispielsweise, wo es dann eben Kurzarbeitergeld gab, damit Menschen eben nicht, dass es nicht zu Kündigungen oder fristlosen Entlassungen gekommen ist. Weil ja klar ist, okay, das ist ein zwischenzeitlicher Einschnitt, so, es wird jetzt nicht heißen, dass diese ganzen Industrien für immer nicht produzieren können oder so. Klar ist natürlich auch, da wird es früher oder später eine Transformation geben müssen, weg vom Gas, unabhängig vom Ukraine-Krieg, einfach allein aufgrund der Klimakrise. Das sind aber sozusagen Sachen, da kann man eben zum Beispiel durch sowas wie ein Kurzarbeitergeld oder so eben relativ viel irgendwie ausgleichen, auch staatlich.
Um Menschen wirklich wirksam zu entlasten, ist es in der Tat sinnvoll anzuschauen, wo stehen auch oder wo sind die sozialen Belastungen. Gerade im Gaskrisenfall ist es ja so, dass die Gaspreise enorm ansteigen und ein oder Menschen mit niedrigem Einkommen oftmals sehr hohe Belastungen haben aufgrund der Tatsache, dass sie eben in Mietwohnungen wohnen und auch gar keinen Einfluss haben auf die auf das Heizsystem, und wenn die Heizkostensteigerungen kommen, dann davon brutal getroffen werden. Deswegen ist es sinnvoll, dass man zielgerichtet insbesondere sozial Schwachen hilft, indem man Niedrigeinkommensbezieher zielgerichtet entlastet. Das geht auch über die existierenden Gasabrechnungen, die man hat, wo man ja auch weiß, jetzt diejenigen, die eben jetzt nicht in die direkten Zahlungen schon reinfallen, indem sie eben Wohngeld bekommen, sondern diejenigen, die trotzdem belastet werden, und da sieht, wie hoch sind die Belastungen im Vergleich zum Vorjahr und wie hoch ist die Belastung auch gemessen am Einkommen, dass man da auch Wege findet. Das ist der eine Schritt jetzt ganz gezielt, um Niedrigeinkommensbezieher da auch zu helfen in der Gaskrise. Und das Zweite ist, auch über das sogenannte Energiegeld, was man ja auch beschlossen hat, also eine Pro-Kopf-Erstattung auch an alle Haushalte. Da wissen wir aus der Statistik, aus unseren Studien, dass es insbesondere auch Niedrigeinkommensbezieher entlastet, auch darüber zu gehen, indem man eben pro Kopf tatsächlich auch Geld gibt und damit eben auch Möglichkeiten schafft, da eher zu einer Entlastung zu führen, also über diese Einnahmenseite, also Einkommensseite da eher zu gehen, hilft dann zielgerichtet jetzt zusätzlich natürlich auch noch alle anderen Maßnahmen wie Sozialausgleich und eben auch zum Beispiel anstelle so eines unsäglichen Tankrabatts dann besser ein 9-Euro-Ticket oder ÖPNV zu verbilligen. Das hilft auch insbesondere Niedrigeinkommensbezieher. Also je mehr man tut, um eben auch Entlastungen zu schaffen, desto besser, um gerade eben diese Einkommensverluste zu kompensieren.
Maßnahmen, um die sozialen Auswirkungen eines Gasembargos abzufedern, liegen also auf dem Tisch. Diese zu ergreifen, hat auch Carla unterschrieben, als sie sich im Februar unter vielen Intellektuellen der Öffentlichkeit an einem Brief beteiligte, der die Bundesregierung dazu aufrief, ein Gasembargo mit entsprechenden Ausgleichsschritten durchzuführen. Dass zum Beispiel ein Energiegeld einen sozialen Ausgleich bringt, wurde uns schon zur Bundestagswahl erzählt, trotzdem ist es immer noch nicht umgesetzt worden. Mit keinen Ausgleichsmaßnahmen ist es halt einfacher zu sagen, der soziale Frieden ist gefährdet und deshalb gibt es auch kein Gasembargo. Tatsächlich gibt es in der Bundesregierung bereits Stimmen, die weitere Entlastungsmaßnahmen für dieses Jahr kategorisch ausschließen. Und das, obwohl noch niemand weiß, wie es um die Inflation, die Energieversorgung am Ende des Jahres stehen wird, noch nicht einmal Claudia.
Es ist sehr schwer zu prognostizieren, was Russland derzeit macht, weil da ist alles offen, ob die jetzt das Gas weiter liefern nach den Wartungsarbeiten Ende Juli oder ob sie sagen, nö, das machen wir nicht mehr, das weiß im Moment kein Mensch. Also jetzt kann man schauen, was sie insgesamt machen. Also es ist ja auffällig, dass es nicht jetzt eine Verdichterstation gewesen sein konnte, die jetzt dazu geführt hat, dass Russland den Gashahn zudreht. Ich persönlich habe damit gerechnet, seit dem 24. Februar 2022, dass das passiert, gerade weil wir ja auch sehr geschlossen in Europa uns dagegen stellen, gegen diesen Krieg zu Recht, und hätte auch es begrüßt, wenn wir sofort ein Gasembargo gemacht hätten mit allen Schwierigkeiten, die damit zusammenhängen, aber wir haben schon auch Möglichkeiten dagegen zu halten, und was Russland jetzt selber macht, wissen wir nicht und das ist komplett offen, aber in der Tat müssen wir jetzt einfach so schnell wie möglich wegkommen, nicht nur vom russischen Gas, sondern vom Gas insgesamt. Und das geht nur, indem wir wirklich jetzt möglichst schnell umsteuern, indem wir auch alles dafür tun, dass Gas eingespart wird, dass wir keine neuen Gasheizungen mehr einbauen, dass wir ein Wärmepumpen-Booster-Programm auf den Weg bringen, mehr energetische Sanierung schnell voranbringen, Handwerker ausbilden, umschulen und so, dass der Materialmangel da auch behoben wird, dass man da schneller wird, aber auch in der Industrie nicht nur diese Einsparpotenziale über Auktionen, sondern dass man da auch entsprechend Rahmenbedingungen setzt, dass das Gas nicht mehr genutzt wird. Wir subventionieren immer noch sogenannte Gas-Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen. Das ist überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Das fordern wir schon seit Jahren, dass das endlich aufhört, aber das sollte man ständig jetzt schnell umstellen, dass wir da nicht noch mehr Gas verbrauchen, sondern eher Solarthermie, großindustrielle Wärmepumpen und so, dass man das einführt. Das muss jetzt wirklich beschleunigt werden. Und so schrecklich dieser ganze Angriffskrieg da ist, den Russland da angezettelt hat, aber er ist auch ein letzter Weckruf für die völlig fehlgeleitete Energiepolitik, die wir die letzten 15 Jahre gemacht haben, die zu sehr einseitig auf fossiles Erdgas gesetzt hat, aus Russland auch noch. Wir belegen mit vielen Studien, dass das fossiles Erdgas keine Brückentechnologie ist, schon seit über 10 Jahren nicht mehr, dass es gefährlich ist, was wir machen, geopolitisch im höchsten Maße gefährlich. Und die Quittung zahlen wir jetzt. Also insofern war das, was Russland jetzt macht, schon absehbar. Ich persönlich habe sehr viel früher damit gerechnet, dass es auch dann knallt. Jetzt nicht so mit einem Krieg, aber dass man tatsächlich auch entsprechend da Russland nicht als verlässlichen Lieferanten sehen durfte seit 2014, war sonnenklar. Und alle, die sich auskennen, wussten das auch. Und das ist eben so, dass die Gemengelage, die da aktuell stattfindet, ob Russland da jetzt noch liefert oder nicht, werden wir sehen. Wir müssen einfach alles dafür tun, dass wir davon ausgehen, dass Russland kein Gas mehr liefert und da auch möglichst schnell raus.
Claudia schließt sich wie viele WissenschaftlerInnen den AktivistInnen an, die sagen, dass es energiepolitisch sofort in eine andere Richtung gehen muss. Denn sie sagt auch, dass die größten Belastungen gerade dadurch entstehen, dass wir an den willkürlichen Energielieferungen eines Autokraten festhalten.
Die größte Belastung, die wir derzeit haben, die Kostenbelastung, entsteht durch das zu lange Festhalten an fossilen Energien. Das ist mein Mantra seit über 15 Jahren. In den ersten Büchern habe ich das schon immer geschrieben, aber es wollte nie jemand hören und auch keiner verstehen. Jetzt müssen wir die bittere Nachricht wahrnehmen, sodass nicht der Umstieg teuer ist, sondern das zu lange Festhalten an der Vergangenheit. Hätten wir investiert in erneuerbare Energien, hätten wir investiert in Elektromobilität, hätten wir investiert in das Energiesparen, wären die Kosten heute brutal niedrig. Wir würden das alles nicht bezahlen müssen. Die Investitionen hätten Arbeitsplätze geschaffen, hätten Jobs geschaffen, Wertschöpfung, würden uns technologisch an die Spitze bringen, auch weltweit. Alle würden uns das händeringend aus den Händen reißen. All das haben wir nicht gemacht, sodass wir jetzt eben diesen Preis der verschleppten Energiewende zahlen müssen. Die Preise für fossile Energie sind exorbitant hoch. Das führt zu Belastung ganz sicher, aber der einzige Weg daraus sind Investitionen in die Zukunft. Wenn wir das wieder verschleppen und jetzt mit einer Schuldenbremse bremsen, dann werden wir uns dauerhaft schädigen und werden uns dauerhaft in eine wirtschaftliche Belastung reinführen. Die Rezession wird damit verlängert und nicht, da wird kein Weg draus geschaffen, sondern hier muss es wirklich darum gehen, diese Investitionen endlich anzuschieben. Ich denke, die Unternehmen stehen ja jetzt auch bereit, es sei denn, man pampert sie wieder und gibt ihnen Geld, damit sie weiter fossile Energie bezahlen können. Wenn man das nicht tut, dann wird es da auch einen Umstieg geben, der schmerzhaft ist, der enorm schmerzhaft ist, aber das zu lange Festhalten eben an der Vergangenheit hat uns in diese sehr schmerzhafte Situation gebracht und unnötige Schuldenbremsen behindern uns jetzt wieder nur, sondern da sollte man jetzt wirklich da aus der Rezession herauskommen, die ja verschuldet ist, auch gerade durch die Energiekrise, durch die Angebotsseite und nicht durch die Nachfrageseite. Wenn man da jetzt Investitionen bremst, dann führt das dauerhaft in eine Krise. Also das dürfen wir auf gar keinen Fall tun, sondern wir müssen da möglichst schnell raus und die Investitionen auch wirklich geben und machen und dann verstehen, dass nicht die Investitionen teuer sind, sondern das Festhalten an fossiler Energie.
Tja, die Realität sieht aber momentan noch anders aus. Gestern hat das Bundeskabinett den Regierungsentwurf gebilligt, die Schuldenbremse ab nächstem Jahr wieder einzuführen. Unter diesen Bedingungen wird es einfach sein, an den Fossilen festzuhalten, anstatt den Wandel zu erwirken, den es jetzt für Frieden, Klimaschutz und sozialen Zusammenhalt braucht. Dass es aber mit den Fossilen aus anderen Regionen nicht weitergehen kann, denkt auch Carla.
Es ist klar, dass die eine Abhängigkeit und das Lösen aus dieser Abhängigkeit, das heißt irgendwie sozusagen loszukommen von russischen fossilen Energieträgern, kann uns nicht in die nächste fossile Abhängigkeit oder darf uns nicht in die nächste fossile Abhängigkeit bringen, denn es sind diese Abhängigkeiten, die gerade erst diese Kriege ermöglichen, aber natürlich auch das Verbrennen von fossilen Rohstoffen, was ja die Klimakrise immer weiter anheizt. Deswegen ist klar, was es jetzt braucht, ist ein rasanten Ausbau von den Erneuerbaren. Es braucht einen klaren Plan, wann steigen wir aus der Kohle aus und wann steigen wir aus dem Gas aus. Mhm. Deutschland als Industrienation muss spätestens 2035 aus dem Gas aussteigen. Das hat gerade nochmal eine neue Studie von Climate Analytics gezeigt, dass es den globalen Gasausstieg bis 2045 braucht und in den Industrienationen eben bis 2035. Da gehört auch Deutschland dazu. Und dafür braucht es einen Plan. Dafür können wir jetzt nicht Millionen oder Milliarden in neue fossile Infrastruktur stecken, die dann dazu führt, dass man auch weiter diese Infrastruktur betreibt. Das sind so klassische Lock-in-Effekte, wo, wenn einmal die Pipeline da ist, dann benutzt man sie auch länger. Und es braucht natürlich eben dann die Investitionen in die erneuerbaren Energien, die uns diese Unabhängigkeit ermöglichen.
Eine energiepolitische Unabhängigkeit durch Erneuerbare ist also das, was sozialen Frieden am sichersten macht. Was gerade aber passiert, ist, dass die Gefährdung des sozialen Friedens einem Gasembargo zugeschrieben wird, das uns aber in die Erneuerbaren führen könnte und damit langfristig sozialen Frieden sichert. Und um den sozialen Frieden kurzfristig zu sichern, kann man mit diversen Entlastungsmaßnahmen ein Gasembargo sozial gerecht gestalten. Denn fest steht ja, dass es einen Preis für Frieden zu zahlen gibt und Deutschland zu zahlen hat, aber es genug Maßnahmen gibt, um sicherzustellen, dass dieser nicht von denjenigen am meisten geschultert wird, die am wenigsten haben. Aber naja, vielleicht entscheidet man sich dann anstatt eines Embargos for Peace, mit allem drum und dran, dann doch lieber für einen Tankrabatt. Vielleicht entscheidet man sich mal wieder für den einfachen Weg, anstatt für den notwendigen.
Also für Politikerinnen geht es am Ende des Tages um Wählerstimmen. Dinge zu machen, wo sie das Gefühl haben, so, oh, das könnte jetzt direkt bei dem einen, also bei einzelnen Wählerinnen und Wählern Sachen schlechter machen, von denen sie aber ja abhängig sind, das einfach widerspricht einer bestimmten politischen Logik. Und gleichzeitig, und deswegen glaube ich, erleben wir auch so selten diese politischen Umbrüche, ist ja unser ganzes politisches System darauf ausgerichtet, dass alles sehr, sehr inkrementell passiert, also immer mit kleinen Zwischenschritten. Und obwohl klar ist, das sind Krisen, die eigentlich eine ganz, ganz grundsätzliche Veränderung bedürften würden.
Carla, vielen Dank erstmal, dass du da warst. Also es hat mir wirklich viel bedeutet, dich wiederzusehen.
Ja, mir auch.
Ich kann mir auch gar nicht vorstellen, dass wir uns erst seit 4 Monaten kennen. Das fühlt sich auch schon wie eine Ewigkeit an.
Das aber stimmt, ist auch viel passiert.
Was machst du heute noch so?
Ich fahre gleich in eine bestimmt berühmte heiße Turnhalle. Da trainiere ich kleine Kinder im Geräteturnen. Und ansonsten organisiere ich ein bisschen Klimastreiks, studiere ein bisschen und versucht zwischendurch ein bisschen das gute Wetter zu genießen, weil ich glaube, es soll jetzt auch einfach die nächsten Tage noch fürchterlich heiß bleiben.
Vielen Dank, dass du da warst.
Ja, danke für die Einladung.
Ja, danke. Bis bald.
Bis bald.
Fridays for Future streikt übrigens seit Kriegsbeginn mit der Phrase Peace and Justice. Dass Frieden, Klimagerechtigkeit und soziale Gerechtigkeit so eng miteinander zusammenhängen, wird klar, wenn man sich überlegt, was wir gerade machen, indem wir kein Gasembargo durchführen. Indem wir Regime bezahlen, die Menschenleben in Elend stürzen und auslöschen, indem wir Energien nutzen, die Lebensgrundlagen zerstören, leistet Deutschland keinen guten Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung, wie wir sie mit den 17 Zielen in den vergangenen Folgen definiert hatten. Ziel Nummer 1, Armut weltweit überwinden. Ziel Nummer 13, Klimawandel bekämpfen. Ziel Nummer 16, Frieden sicherstellen. Ein Gasembargo könnte uns bei all diesen Ansätzen voranbringen, denn, wie diese Folge so eindrücklich bewiesen hat, es hängt alles miteinander zusammen, Leute, und es ist nicht einfach, ein Embargo durchzuführen. Aber es ist notwendig und mittels überlegter und wirksamer Entlastungsschritte für die Ärmsten ist es möglich. Und damit danke fürs Zuhören, Leute. Über Deutschlands Verantwortung für die globale Verbesserung der sozialen Verhältnisse sprechen wir auch nochmal nächste Folge. Ich freue mich schon riesig drauf. Macht was Gutes für euch in diesen Zeiten und bis dann. Soziales Deutschland ist eine Produktion von mir, Gianni Mattea. Ich hätte sie jedoch nicht ohne die Hilfe, die Ratschläge und die Impulse von ganz vielen anderen Menschen createn können. Dankaussagen gehen deshalb an Moritz Metz, Charlotte Köhler, Paul Gebler, Sarah Alexa Schweimler, Christine Nofke, Marlene Lehne, Ute Engelmann, Daniel Schorb. Für diese Folge gehen ganz viele Umarmungen an Elias El Korbi, Carla Remzma, Dagmar Rau und Claudia Kempfert.